was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche, an diesem Freitag, dem 29. November. Julian Fessler ist seit fast genau 2 Jahren Vizebürgermeister von Dornbirn. Bei den Gemeinderatswahlen im kommenden März wird er anstelle von Andrea Kaufmann in Dornbirn als Bürgermeisterkandidat antreten. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt Julian Fessler hier bei uns im Studio begrüßen darf. Vizebürgermeister Julian Fessler, vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio.
Danke für die Einladung.
Herr Fessler, jetzt sind Sie seit fast genau 2 Jahren Vizebürgermeister von Dornbirn. Hat sich da etwas geändert jetzt in den letzten 2 Jahren? Sie waren ja davor schon als Stadtrat tätig, aber ist es denn doch etwas anders, wenn man über den Marktplatz spaziert oder gehen muss?
Nein, das finde ich jetzt nicht. Ich bin ja Mitglied des Stadtrats, wie jeder andere Stadtrat auch. Ich vertrete die Bürgermeisterin auf einigen Veranstaltungen oder in Sitzungen. Das hat sich geändert, dass das noch etwas öfter der Fall ist wie vorher. Aber sonst sind wir hauptsächlich sehr herausgefordert, weil wir in schwierigen Zeiten leben. Mhm. Die wirtschaftliche Situation ist angespannt und da müssen wir uns sehr anstrengen als Stadt.
Mhm. Jetzt Bürgermeisterin Andrea Kaufmann hat ja angekündigt, dass sie bei der nächsten Bürgermeisterinnenwahl nicht antreten wird. Also Sie werden in Ihre Fußstapfen treten. Jetzt mal erste Frage dazu. Hat Sie das überrascht, dass sie nicht mehr antreten wird?
Andrea Kaufmann hat das sehr, sehr fair gemacht. Sie ist schon früh auf mich zugekommen. Es war im Frühling letzten Jahres, dass sie mich gefragt hat, ob ich zur Verfügung stehen würde. Und so eine Entscheidung für so eine Kandidatur, das macht man sich nicht leicht. Das muss man in Wahrheit mit der Familie gemeinsam entscheiden. Und so habe ich da eigentlich lang Zeit gehabt, um abzuwägen, mit meiner Frau immer wieder mal darüber zu sprechen. Wir hatten damit auch den Luxus, einmal ein paar Wochen nicht darüber zu sprechen und dann wieder darüber zu sprechen. Und ich habe mich dann mit ganzem Herzen dazu entschlossen, diese Kandidatur anzugehen. Ich bin irrsinnig gerne in unserer Stadt aktiv und ich glaube, dass ich mit einem guten Team einen sehr guten Beitrag leisten kann.
Was waren für Sie so die großen herausfordernden Fragen, ob Sie es machen wollen oder nicht? Weil da ist man ist ja nicht nur im öffentlichen Fokus, sondern es ist ja auch sehr zeitintensiv, was ja viele Menschen oftmals sehr unterschätzen.
Es ist sehr zeitintensiv. Viele Menschen erleben den Bürgermeister, die Bürgermeisterin bei Eröffnungen, wo man irgendeinen Bändel durchschneidet oder auf großen Festen oder irgendwo am Marktplatz. Das ist halt nur so ein kleiner Teil der Arbeit, wahrscheinlich weniger wie 5%. Der Rest ist die Leitung eines großen Betriebs. Die Stadt Dornbirn hat über 2000 Mitarbeitende, wenn man das Krankenhaus, die Kindergärten und alle noch dazu rechnet. Und da gilt es, viel voranzutreiben. Da sind jeden Tag ganz, ganz viele Themen und auch Herausforderungen zu lösen. Ich komme aus der Privatwirtschaft. Ich bin jetzt seit 13 Jahren in einem Industrieunternehmen tätig, dort als Standortleiter und Führungskraft. Ich glaube, dass ich da einen guten Beitrag leisten kann in diesen Zeiten. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, gut, da kann ich auf etwas zurückgreifen, was auch in der Politik wertvoll sein kann oder in der Leitung der Stadt wertvoll sein kann.
Jetzt habe ich nachgelesen, Sie haben ja die Montessori-Volksschule besucht und auch dann an der anthroposophisch geprägten Universität Witten-Herdecke studiert. Also beide Ansätze legen ja großen Wert auf Persönlichkeitsentwicklung und soziale Verantwortung. Wie spiegeln sich diese Werte in Ihrer politischen Arbeit und auch in Ihrer Vision für Dornbirn wieder?
Die Frage habe ich jetzt noch nie gestellt bekommen, darum muss ich ein bisschen darüber nachdenken und auch ein bisschen schmunzeln. Ich bin in Alter in die Volksschule gegangen und habe das dort mit großer Freude gemacht, weil ich eine wunderbare Pädagogin hatte, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Ich habe für mich irgendwann herausgefunden, Montessori hin oder her, das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war die Person, der Mensch. Dieser Pädagogin, die mich sehr geprägt hat und mir viel mit auf den Weg gegeben hat. Die hätte ich in einer anderen Schule, hätte ich ja auch begegnen können und hätte dann auch eine große Freude gehabt. Auf der Universität habe ich 2 Erfahrungen gemacht. Zum einen, dass es die Studienrichtung nicht ganz die richtige für mich war. Auf der anderen Seite habe ich da hochinteressante Menschen kennengelernt, die mich auch geprägt haben und gute Freundschaften geschlossen. Mhm. Insofern, das hat aber jeden anderen, haben diese Zeiten auch geprägt. Also da sehe ich jetzt keinen besonderen Unterschied.
Da liegt natürlich eine Frage auf der Hand. Können Sie Ihren Namen tanzen?
Das ist gut, ja. Ich kann meinen Namen nicht tanzen. Ich umarme auch nicht jeden Tag Bäume, auch wenn ich Bäume sehr gern mag. Also das ist, erwartet mich heute ein humorvolles Interview hier im Medienhaus. Ich bin ganz überrascht. Ja. Also ich kann sowas sogar noch toppen. In der Recherche war das wahrscheinlich nicht zu finden. Ich bin zuvor auch noch in einen anthroposophischen Kindergarten gegangen, weil meine Mutter den mitgegründet hat. Also selbst da habe ich noch gute Freundschaften, die ich bis heute pflege. Aber ja, noch einmal, ich wurde geprägt von Menschen und weniger von der Art der Pädagogik.
Dann wollen wir wieder zum Ernst der Sache zurückkommen. Jetzt, Dortmund ist ja nicht nur die größte Stadt im Land, sondern sie wächst auch weiterhin stetig weiter. Wo sehen Sie Maßnahmen, also dass man auch irgendwo so die Balance halten kann zwischen dieser Urbanisierung, die diese Stadt erlebt, als auch, wenn es um die Natur geht, auch die Natur bewahren? Wo sehen Sie da Hebel und...
Ich glaube ganz grundsätzlich, dass man angebliche Gegensätze gut verbinden kann. Und das ist mein Anspruch an Politik. Ich glaube nicht, dass es heißen muss, Ökologie, Umweltschutz oder wirtschaftliche Entwicklung. Ich glaube, das kann man zusammenführen. Das ist Politik der Mitte. Ich glaube, wir müssen auf unsere wunderbare Natur sehr gut Acht geben. Wir müssen sie schützen. Wir müssen auf sie aufpassen, dass die nächsten Generationen etwas davon haben. Wir haben aber gleichzeitig auch die Verantwortung, maßvoll auch die wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen, dass Unternehmen sich ansiedeln können, dass es Arbeitsplätze gibt in unserer Stadt, dass wir den Wohlstand erhalten können. Das sind für mich keine Widersprüche, die bringen wir zusammen. Das Gleiche gilt für Beruf und Familie. Es muss eine Familie die Möglichkeit haben, ihren Berufen nachzugehen, und wir müssen als Stadt entsprechende Möglichkeiten haben, der Familie Unterstützungsleistungen zukommen zu lassen, in Form von, wenn es um Kinder geht, von Kinderbetreuungsplätzen, Kindergärtenplätzen, Schulen. Wenn es um ältere Menschen geht, wie unterstützen wir Familien bei der Pflege? Zu Hause, später in betreuten Wohnformen oder im Pflegeheim. Also das sind für mich keine Widersprüche, das gehört zusammengeführt in einer Gemeinde. Und das verstehe ich unter Politik der Mitte.
Da sind wir aber schon bei einem Thema, wenn es um leistbares Wohnen geht. Es wurden ja mehrere Wohnbauprojekte angekündigt, darunter auch ein Studierendenwohnheim am Campus V und gemeinnütziger Wohnraum in Hattlerdorf und Haselstauden. Wie ist denn da jetzt der aktuelle Stand? Und vor allem, wo sehen Sie Möglichkeiten, um leistbaren Wohnraum zu schaffen in Dortmund? Weil das eine der Key-Fragen sind.
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die viele Menschen beschäftigt. Wir geben darauf vier Antworten. Zweimal im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus, da wird es zwei neue Wohnanlagen geben, einmal im Bezirk Haselstauden und einmal im Bezirk Hattlerdorf. Im Bezirk Hattlerdorf wird das Wohnen 55 sein, das neue Modell, das die VG Wose gemeinsam mit der Landesregierung entwickelt hat. Da können wir auch eine Mischform machen aus gemeinnützigem Wohnen und jungem Wohnen. Wir möchten da explizit jungen Menschen die Möglichkeit geben, sehr günstig zu einer Wohnung zu kommen, um da die Zeit zu haben, sich etwas anzusparen, später vielleicht Eigentum anzuschaffen. Die dritte Antwort ist das Studierendenwohnheim. Wir bekommen die Rückmeldung aus der Fachhochschule, dass international Studierende teilweise den Studienplatz an der FH absagen, weil der Wohnraum bei uns so teuer ist. Das ist eine schlechte Entwicklung, da müssen wir gegensteuern. Deswegen sind wir schon sehr lange bemüht, ein Studierendenwohnheim auf den Weg zu bringen. Jetzt liegt das im Rathaus, sprich die Baueingabe hat stattgefunden, es wird bald zur Bauverhandlung kommen. Und dann kann das nächstes Jahr gebaut werden. Das ist direkt neben der Fachhochschule. Und die vierte Antwort ist betreutes Wohnen. Da geht es um die Zielgruppe von älteren Menschen. Wir versuchen gemeinsam mit unseren Partnern, mit dem Krankenpflegeverein, die Familien zu unterstützen, ältere Menschen so lange wie möglich natürlich zu Hause zu haben. Und das betreute Wohnen ist so eine Zwischenform zwischen der Pflege zu Hause und den Pflegeheimen. Da lebt man noch recht selbstständig, hat aber gezielte Unterstützungsmaßnahmen im Haus. Es sind Menschen da, die sich kümmern. Und da haben wir bereits sehr gute Erfahrungen in unserer Stadt damit gemacht und werden jetzt da 40 zusätzliche Wohnungen im Bezirk Rohrbach dazu bekommen. Das machen wir in Partnerschaft mit der VG Wosi. Das ist inzwischen sehr gut vorbereitet und wird jetzt in der Stadt und dann auch bei der VG Wosi in den kommenden Wochen zur Beschlussfassung vorgelegt, und auch nächstes Jahr hoffentlich sollten wir den Baustart haben.
Sind 40 genug oder kann es nie genug sein?
Nein, es kann nie genug sein oder nie genug, aber wir haben eine lange Warteliste. Mit den 40 kommen wir mal einen großen Schritt weiter. Das sind aber schon immer ordentliche Kraftanstrengungen. Also das eine ist immer, nach Wohnraum zu rufen und mehr zu fordern. Das andere ist, Grundstücke zu mobilisieren, Projekte aufzugleisen, ins Detail zu gehen, Finanzierungen auch gemeinsam jetzt hier mit den Partnern aufzustellen. Das ist eine Aufgabe. Ich habe mich da sehr bemüht in den letzten Monaten und bin froh, dass wir jetzt hier gleich 4 Antworten geben können, um leistbaren Wohnraum für ganz unterschiedliche Zielgruppen in unserer Stadt anbieten zu können.
Das heißt auch, die Stadt muss investieren. Das heißt, es kostet Geld. Wir wissen, es gibt überall steigende Kosten und stagnierende Einnahmen. Und Herbst ist auch immer die Zeit, wo Budgets erstellt werden und Budgetvorschläge. Welche neue Prioritäten bzw. Herausforderungen sehen Sie für die Stadt Dornbirn, wenn es um das Budget geht und um Finanzen?
Ja, das Budget ist ein sehr angespanntes Thema jetzt gerade in diesen Wochen. Wir arbeiten für den Voranschlag 2025. Die wirtschaftliche Situation in Österreich ist hinlänglich bekannt. Es ist eher ein Abschwung feststellbar. Das bedeutet, der Staat hat weniger Steuereinnahmen. Gleichzeitig ist auch durch die Inflation vieles teurer geworden, auch für die Stadt. Insofern ist das eine große Herausforderung, dieses Jahr für nächstes Jahr ein Budget auf den Weg zu bringen. Wir sind trotzdem bemüht, ordentliche Investitionen auch wieder vorzubereiten, weil gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten braucht unsere Wirtschaft auch Aufträge. Und insofern stehen da schon wieder einige Projekte auch ins Haus. Man muss aber sagen, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren auf allen Ebenen in Österreich, auf der bundesstaatlichen, auf der Länderebene und auch auf der Gemeindeebene, strukturell eingreifen werden müssen. Das heißt, der Staat wird schlanker werden müssen, effizienter werden müssen, damit wir auf der einen Seite den Wohlstand erhalten, auf der anderen Seite weiter gut investieren können. Es wird eine große Herausforderung werden. Ich hoffe, dass mir da auch meine Erfahrungen in der Privatwirtschaft helfen werden.
Im vergangenen Jahr oder heuer musste die Stadt ja auf Rücklagen zurückgreifen, um das Budget auszugleichen. Wird das auch im kommenden Jahr so sein?
Ja, das wird in diesem Krisenjahr so sein, dass wir auch auf Rücklagen zurückgreifen werden müssen. Wir versuchen, das so gering wie möglich zu halten. Zum einen, zum anderen versuchen wir auch immer einen Budgetvollzug. Also das Budget ist ja einmal eine Vorausschau. Der Vollzug ist dann, wofür gibt man das Geld dann tatsächlich zu welchem Zeitpunkt aus? Und da versuchen wir dann natürlich auch so sparsam wie möglich zu sein, um die städtischen Finanzen auch entsprechend gesund zu halten. Das ist immer mein Anspruch. Und da werden wir uns nächstes Jahr besonders bemühen müssen. In wirtschaftlich starken Zeiten hatten wir eher die Möglichkeit, dann im Sommer sogar noch etwas mehr zu machen, als das, was wir budgetiert haben. Diese Zeiten sind momentan vorüber.
Einer der größten Posten im Dornbirner Budget ist natürlich das städtische Krankenhaus. Auch etwas, wo man immer sehr stolz drauf war in der Messestadt. Soll es auch unter Ihrer Ägide, falls Sie gewählt werden würden, und jetzt sind wir sehr im Konjunktiv, aber es ist, schauen wir mal, was wird, soll es auch unter Ihrer Führung in Dornbirn so bleiben, dass das Krankenhaus städtisch bleibt?
Das hat sich sehr bewährt in den letzten Jahrzehnten. Wir haben
Oder ist das eine heilige Kuh, die man gar nicht angreifen kann?
Das ist
gar nicht in Vorwahlzeiten.
Das ist zumindest nicht etwas, was man leichtfertig verändert. Da steckt sehr viel dahinter. Es ist ein sehr effizient und sehr gut geführtes Krankenhaus. Wenn man sich die Kennzahlen anschaut, dann müssen wir uns da überhaupt nicht verstecken. Wir haben sehr gute Feedbacks von den Patienten. Wir haben kontinuierlich investiert in das Krankenhaus, also da sieht man auch das Bekenntnis, das langfristige der Stadt. Wir kommen aber jetzt in eine schwierige Phase, auch im Krankenhaus, das muss man sagen, weil es stehen mittelfristig die Sanierungen der Bettengeschosse an. Das wird die größte Baustelle seit der Errichtung des Krankenhauses. Das derzeitig vorliegende Projekt ist in einer Größenordnung von 80 Millionen Euro. Einzuordnen. Das ist so viel Geld, dass die Stadt allein sich das sicher nicht leisten können. Wir sind deswegen schon seit Monaten in Gesprächen, auch mit dem Land, weil man das natürlich im Gesamtkontext der Spitals- und Krankenhausentwicklung sehen muss in Vorarlberg und sind dort sicherlich auch auf entsprechende Unterstützung angewiesen. Es wird also eines der Mammutthemen der nächsten 5 Jahre, in der nächsten Periode werden. Diese Sanierungen vorzubereiten, aber vor allem davor auch noch die Finanzierung entsprechend vorzubereiten.
Wir haben es ja auch kürzlich berichtet, dass zu viele Menschen zu schnell die Ambulanzen aufsuchen. Auch ehemaliger IV-Präsident Martin Ohneberg hat sich hier im Studio kritisiert, dass zu viele Menschen schnell in die Ambulanzen rennen und vielleicht sogar was verlangen sollte dafür. Ist das etwas, das Sie sich auch in Dornbirn vorstellen könnten, dass man eine Gebühr einfordert, wenn man in die Ambulanz kommt?
glaube ich, sagen, das ist jetzt kein kommunales Thema. Also ob es Ambulanzgebühren der richtige Weg sind oder nicht, da haben sich ja schon Bundespolitiker die Hände damit verbrannt. Das wird man wohl nur österreichweit regeln können. Also das werden wir sicher nicht als Stadt regeln können. Dennoch ja, gilt die große Bitte, dass man eben nur ins Krankenhaus geht, wenn es unbedingt, also wenn es notwendig ist, dann sind wir, dafür ist das Krankenhaus da. Es gibt halt ganz viele, die ins Krankenhaus kommen, die auch gut am nächsten Tag zu ihrem Hausarzt gehen könnten. Mhm. Herkömmliche Kopfschmerzen oder dergleichen, das muss man nicht unbedingt in der Nacht im Krankenhaus behandeln. Mhm. Wir haben da, unsere Mitarbeitenden im Krankenhaus haben ganz ein witziges Video gemacht, wo sie darauf einen Hinweis machen, wann gehe ich ins Krankenhaus, wann gehe ich zum Hausarzt. Mhm. Wir haben das versucht, ein bisschen unter die Leute zu bringen. Eine andere Antwort ist der Ausbau des niedergelassenen Bereichs. Mhm. Ich glaube, das ist schon auch sehr wichtig. Bei den Primärversorgungszentren tut sich ja gerade einiges. Mhm. Im Bereich der Kinder ist da jetzt ein großer Wurf gelungen. Das Kinderärztezentrum wird zu einem Primärversorgungszentrum ausgebaut. Das heißt, mehr Öffnungszeiten, noch bessere Vernetzung. Und so kann man auch da einen Beitrag leisten, das Krankenhaus zu entlasten.
Jetzt sind Sie ja auch als Stadtrat zuständig für das Thema Sport. Jetzt wissen wir, der FC Mohrendorben, der ist ja etwas in Schieflage geraten, stand vor der Insolvenz, hat einen Sanierungsplan angenommen. Versucht denn jetzt die Stadt, den FC Dornbirn zu unterstützen? Dornbirn hat ja sehr viele Fußballvereine und vor allem, wie schwer ist es dann, wenn man sagt, ja, dem helfen wir, stehen dann auch alle anderen gleich auf der Matte, weil sie auch Unterstützung wollen oder brauchen?
Wir haben klar gemacht, wir werden diesen Sanierungsfall nicht mit Sondermitteln unterstützen. Dazu stehe ich. Ich habe immer gesagt, wenn der FC Dornbirn es nicht schafft und geschlossen werden müsste, was jetzt Gott sei Dank nicht der Fall ist, dann werden wir Mittel zur Verfügung stellen, damit das Training für Kinder und Jugendliche weitergeführt werden kann. Das ist ein Szenario, das Gott sei Dank nicht in Kraft getreten ist. Der FC Dornbirn schafft es aus eigener Kraft mit Sponsorenmitteln, die Sanierung durchzuführen. Wir haben gesagt, wir halten die Sportfördermittel zurück für das Jahr 2024, bis die Sanierung abgeschlossen ist, weil wir auch Sportfördermittel, Steuergelder nicht in die Sanierung schießen wollen, sondern diese Sportfördermittel sollen insbesondere dafür da sein, dass Kinder und Jugendliche trainieren können. Und insofern, sobald das Verfahren abgeschlossen ist, mir sagt man, das ist in den nächsten Wochen und Monaten der Fall, werden wir entsprechend die Sportfördermittel wieder zur Verfügung stellen. Es gibt und gab keine Sondermittel für den FC Dornbirn. Der Verein hat sich neu aufgestellt. Es ist ein ordentlicher Vorstand, der sehr fleißig unterwegs ist. Wir arbeiten eng zusammen. Ich bin dankbar, dass die es angepackt haben. Aber die regeln ihre Themen jetzt selber, sind dazu in der Lage. Und wir werden die Sportfördermittel nach Sanierungsabschluss zur Verfügung stellen.
Mhm. Um sich um Kinder und Jugendliche besonders kümmert, sind die Bulldogs. Da ist man nicht mehr in der Bundesliga unterwegs. Schmerzt Sie das, dass es kein Eishockeyverein mehr in Dormen gibt, der höchstklassig spielt, oder erfreut es Sie, dass man sich jetzt einfach mehr um den Nachwuchs kümmert?
Also ja, natürlich schmerzt es, weil das war ein Anziehungspunkt für ganz viele Dornbirnerinnen und Dornbirner, die hingegangen sind und sich an den Spielen erfreut haben, Fans waren, die Daumen gedrückt haben. Gleichzeitig bin ich froh, dass da eine neue Runde das Ruder übernommen hat und im Nachwuchsbereich einiges sich vorgenommen hat. Ich bin sehr, sehr erfreut darüber, dass man da auch Kooperationen gesucht hat mit anderen Vereinen im Rheintal, nicht nur auf der Vorarlberger Seite, auch auf der Schweizer Seite. Und so werden da die Kräfte gebündelt. Es gibt nicht unendlich viele Eisflächen im Rheintal und schon gar nicht unendlich viele Eiszeiten. Insofern muss man sich das gut einteilen. Ich habe das Gefühl, die setzen mit der Kooperation auf genau die richtige Karte und das unterstützen wir auch gerne.
Mhm. Abschließend, jetzt wurde ja dieser Tage angekündigt, dass es besondere Maßnahmen am Dornbirner Bahnhof gibt, der immer wieder in den Schlagzeilen ist. Jetzt wissen wir, vor ein paar Jahren hat man da eine Polizeistation angesiedelt und trotzdem ist subjektiv gesehen die Situation für viele Fahrgäste, Passanten, die dort unterwegs sind, nicht besser geworden. Hat man da die Polizeistation umsonst heruntergesetzt?
Das glaube ich nicht. Das ist ein Beitrag dazu, um ein verbessertes Sicherheitsgefühl herbeizuführen. Ich möchte auch vorneweg sagen, wenn Menschen sich am Dornbirner Bahnhof nicht wohlfühlen, dann nehme ich das sehr ernst. Wir wollen, dass dieser Platz ein Platz ist, an dem man sich sicher fühlt, wo man gerne ein- und aussteigt und sich zu jeder Tageszeit auch gerne aufhält. Und insofern bekommen wir natürlich auch Rückmeldungen, die kritisch sind. Die nehmen wir auf und versuchen da an ganz vielen Stellschrauben zu drehen. Wenn es den einen großen Hebel gäbe, an dem man einfach nur drücken müsste und dann ist alles wunderbar und es passiert nie wieder etwas, glauben Sie mir, dann hätten wir das schon lange gemacht. Es ist der Platz, der am meisten frequentiert ist in Vorarlberg, 25.000 Ein- und Ausstiege jeden Tag. Und wir versuchen jetzt halt mit sämtlichen Maßnahmen die Situation zu verbessern. Wir haben der Polizei den Auftrag gegeben, viel öfter vor Ort zu sein. Die letzten Wochen gab es eine deutlich erhöhte Polizeipräsenz. Wir haben die Beleuchtungssituation dramatisch verändert, im positivsten Sinne. Es ist deutlich heller, wir haben zusätzliche Leuchtmittel angebracht. Wir wollen keine dunklen Orte am Bahnhof haben, das soll das Sicherheitsgefühl steigern. Wir haben den von Frühling bis Herbst mit Kultur am Bahnhof versucht, eine bessere Atmosphäre zu schaffen. Es fanden Konzerte statt, man konnte sich mit der Polizei austauschen, mit den Streetworkern austauschen, mit den Sozialinstitutionen, die am Bahnhof unterwegs sind, ins Gespräch kommen. Es gab Ausstellungen. Das war so erfolgreich, dass wir gesagt haben, wir setzen jetzt fort mit Advent am Bahnhof. Ich lade alle ein, am 6., am 13. und am 20. Dezember von 16 bis 18 Uhr gibt es ein Konzert, es wird Tee ausgeschenkt, man kann wieder mit allen Akteuren ins Gespräch kommen. Wir werden den Busbahnhof in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln, auch räumlich weiterentwickeln müssen. Es wird Bauvorhaben am Bahnhof geben. Wir werden die Sozialinstitutionen jetzt noch einmal zusammenkommen lassen, um gemeinsam zu beraten, wie können wir auf die entsprechenden Zielgruppen noch besser eingehen. Und die Security-Firma bekommt eine völlig neue Ausrichtung. Wir wollen, dass da auch stärker durchgegriffen wird, wenn es notwendig ist. Das ist uns etwas zu passiv bisher. Also wir versuchen da an jeder Schraube zu drehen, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung steigt.
Wenn Sie sagen, Busbahnhof wird ausgebaut, Dormen ist natürlich sehr zentral gelegen, die größte Stadt, auch immer wieder im Fokus von Projekten und Visionen wie Wälder Express, der direkt in Dormen rauskommen könnte. Früher gab es mal eine Straßenbahn zwischen Lustenau und Dornbirn. Wären das eigentlich so Projekte, die Sie auch willkommen heißen würden, beziehungsweise begrüßen würden, wenn sowas eine wirkliche... wenn man sich wirklich darüber Gedanken machen würde und realistisch in Betracht ziehen würde, so etwas umzusetzen. Auch die Verbindung, was die Verbindung zwischen Dornbirn und Lustenau betrifft, die ja aktuell, wenn wir bei der Bahn sind, über Lauterach und in Bregenz muss man zum Teil umsteigen, dass man überhaupt nach Dornbirn kommt.
Wenn es innovative Verkehrslösungen, Mobilitätslösungen gibt, die wir mit dem Dornbirner Bahnhof in Verbindung bringen können, dann werden wir da sehr offen sein und uns das gut anschauen. Mir hat die Idee des Wälder Expresses sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich da mit Hubert Romberg schon oft darüber ausgetauscht. Ich glaube, das wäre eine wirklich innovative Lösung. Wir haben Busverbindungen in alle Richtungen vom Dornbirner Bahnhof aus. Im Minutentakt geht es da weiter. Es bleiben alle Fern- und Regionalzüge hier stehen. Auch das wird kontinuierlich ausgebaut. Die Taktverdichtungen werden im kommenden Fahrplan ab Mitte Dezember wieder erweitert. Also wir haben im öffentlichen Verkehr im Land Vorarlberg, aber auch in der Stadt kontinuierlich investiert und ausgeweitet und ausgebaut. An diesem Weg halten wir fest, auch die nächsten Jahre. Wir kommen, wenn wir weniger Verkehr haben wollen oder eine Mobilitätswende hinbekommen wollen, dann ist der öffentliche Verkehr maßgebend dabei. Das heißt, da dürfen wir keinesfalls vom Gas gehen. Im Gegenteil, große Offenheit für alles, was innovativ ist. Und weiterhin großes Engagement bei Taktverdichtungen und Linienerweiterungen.
Eine letzte Frage noch. Es gibt ja auch die Visionswerkstatt Innenstadt zum Beispiel. Wie wichtig ist die Bürgerbeteiligung und die Menschen wirklich aktiv in diese Prozesse einzubinden, wenn es um die Stadtentwicklung geht?
Bei Masterplan Innenstadt geht es uns darum, dass wir unsere Innenstadt neu ausrichten. Handel ist Wandel, das verändert sich permanent, da muss man auch darauf eingehen. Der Onlinehandel hat enorme Auswirkungen auf Innenstädte auf der ganzen Welt. Die Gastronomie verändert sich, der Anspruch an öffentliche Orte verändert sich und das möchten wir uns gut überlegen, wo soll sich da die Innenstadt hinentwickeln. Das kann man nicht allein im Rathaus tun, da braucht man Beteiligungsformate und deswegen haben wir die Bevölkerung mehrfach eingeladen, in ganz unterschiedlichen Formaten, online, offline, persönlich, sich einzubringen. Jetzt am Samstag, wenn ich dafür nochmal Werbung machen darf, passiert das wieder in der Stadtbibliothek. Wir haben das jetzt auf drei Szenarien mögliche inzwischen verdichtet Und wir möchten dann noch einmal einen Werkstattbericht abgeben und dann noch einmal die Bevölkerung fragen, sind wir auf dem richtigen Weg? Welche Hinweise gibt es noch? Ziel ist es im Frühling, diesen Masterplan Innenstadt zu verabschieden. Mhm. Und ja, ich bin sehr zuversichtlich, dass uns da eine gute Ausrichtung gelingen wird.
Eine allerletzte Frage noch. Gibt es eigentlich auch Hinweise, weil bei Kika Visma sind in die Insolvenz geschlittert, was da draußen passieren wird und was auch Mitarbeiter bzw. auch schon dieses Areal betrifft? Oder ist das alles noch sehr in der Schwebe?
Ich glaube, es ist noch zu früh, um das zu sagen. Ich verfolge die Medienberichte aufmerksam. Es liegen mir aber darüber hinaus keine Informationen vor.
Julian Fessler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Das Gespräch mit Julian Fessler wurde aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt geht's weiter mit den heißesten Geschichten der Woche.
Leon hat Matt und seine Familie aus Hörbrands stehen seit einem verheerenden Hangrutsch im April 2023 ohne ihr Zuhause da. Der Gartenbauer kämpft um ein neues Dach über dem Kopf für sich, seine Mutter und seine Schwester. Die Suche gestaltet sich schwierig. Ein Versuch, das ehemals im Familienbesitz befindliche Haus von der Caritas zurückzukaufen, scheiterte, da es als Wohnraum für Bedürftige genutzt wird. Trotz Bemühungen von Gemeinde und Land bleibt die Lage der Familie unsicher und eine Lösung ist noch nicht in Sicht. Hilti hat beschlossen, Teile der Produktion vom Vorarlberger Werk in Thüringen nach Kecskemét, Ungarn, zu verlagern. Diese Maßnahme hat Unsicherheiten unter den rund 600 Mitarbeitern ausgelöst, jedoch sind derzeit keine Stellenstreichungen geplant. Der Produktionsbereich in Thüringen wird künftig für die Fertigung von Rotationslasern genutzt, was das Produktportfolio erweitert. Trotz wirtschaftlicher Turbulenzen konnte Hilti ein stabiles Wachstum in den ersten 8 Monaten 2024 verzeichnen und bleibt optimistisch hinsichtlich eines moderaten Umsatzwachstums für das gesamte Jahr. Eine Hausfassade in Dornbirn löst derzeit hitzige Diskussionen aus. Der dort prangende Spruch, im Hause muss beginnen, was leuchten soll im Vaterland, ursprünglich von dem Schweizer Schriftsteller Jeremias Gotthelf verfasst, wird fälschlicherweise mit nationalsozialistischer Rhetorik in Verbindung gebracht. Laut dem Stadtmuseum Dornbirn gibt es jedoch keine Beweise für einen solchen Missbrauch. Der Spruch, der missverstanden wird, entzündet Spekulationen und falsch interpretierte Assoziationen, doch die Fassade wird bald im Zuge von Renovierungsarbeiten verändert, was die Diskussion voraussichtlich beenden wird.
Und nun kommen wir zur Umfrage der Woche. Meine Kollegin war wieder mit ihrem Mikrofon auf den Straßen unterwegs. Dieses Mal geht es um das neue Hallenbad in Bregenz.
Mit dem Kauf von der Jahreskarte im Hallenbad kriegen Bregenzer für 40% vom Preis in Form von Gutscheinen zurück. Wir hören uns jetzt um, was Bregenzer davor heben. Bregenzer kriegen mit dem Kauf von der Jahreskarte im Hallenbad für 40% zurück mit Gutscheinen. Wie finden Sie denn das?
Ich finde das in Ordnung.
Ja, das finde ich sehr gut. 45%. Ja, das ist viel.
Ja, schwierig. Klar, jeder hat seine Vorteile. Die einen haben halt den Vorteil, wenn sie da wohnen, die anderen kriegen dort was vergütet. Für die einen ist es gut, für die anderen ist es nicht so gut.
Und nicht unfair für Dornbirner, Bregenzer, Feldkircher?
Nein, finde ich nicht unfair. Ich würde es auch nicht unfair finden, wenn die Dornbirner das machen mit ihrem Hallenbad.
Ich finde grundsätzlich unfair, wenn man in Vorarlberg irgendwelchen Gemeinden etwas zukommen lässt und andere davon abgrenzt.
Ich finde es aber auch ein bisschen blöd für die, die da wohnen, aber nicht da wohnen, weil man sollte ein bisschen gerecht, also für vielen gerecht sollte sie, finde ich.
Und das war's schon wieder für diese Woche. Im Anschluss folgt noch der Blick auf das Wetter für das Wochenende. Wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Wochenende wieder einschalten, und zwar Voller TV, NRT oder Ländle TV. Vorarlberg Live, die Nachrichten der Woche. Das war's.
Guten Tag und willkommen beim Wetter. Am Samstag sorgt ein Hochdruckeinfluss für sonniges und stabiles Wetter. Im Bodenseeraum hält sich teils zäher Nebel, während in höheren Lagen von früh an die Sonne scheint. Es bleibt dennoch kalt mit maximal 5 Grad. Am Sonntag erwarten uns ähnliche Wetterverhältnisse. Der Nebel im Rheintal löst sich ab Mittag und die Sonne zeigt sich vor allem in den Bergen, es bleibt aber kühl mit Höchstwerten von 4 Grad. Die neue Woche startet am Montag leicht wechselhaft. Wolken und vereinzelte Regenschauer wechseln sich mit sonnigen Abschnitten ab, die Temperaturen erreichen bis zu 7 Grad.